Guten Morgen, ich wünsche euch einen sehr guten vierten Advent. So langsam biegen wir ein. Vielen Dank, liebe Barbara, lieber Norbert, für eure Lebenszeugnisse, für euer Herz, was ihr hier reingelegt habt. Großartig, und es legt einen guten Teppich für das, was mir auf dem Herzen ist bezüglich des großen Festes. Das große Fest, als wir in der Vorbereitung zusammensaßen, habe ich gedacht, okay, das große Fest, da müssen wir über das große Fest sprechen. Was ist das große Fest? Wir denken viel über Weihnachten nach hier im Diesseits, über die Festivitäten an den Feiertagen. Dann lade ich den ein, dann lade ich den ein und dann lade ich den ein und ich hoffe, Oma Erna habe ich eigentlich vergessen und Marzipanbrote genug irgendwo. Aber denken wir in dieser Zeit des Advents über das große Hochzeitsmahl nach, weil Jesus wird wiederkommen. Advent ist auch eine Zeit, an der wir sagen, Maranatha, der Herr kommt. Ja, Herr, komme bald. Und wenn ich das so sage, ich glaube, dann bekriechen uns ein bisschen Beklemmung. Bin ich ready, dass er kommt? Bin ich bereit, wie Jesus gesagt hat, seid bereit, wachet und betet. Ihr wisst die Zeit nicht und ihr wisst nicht, wann er kommt. Wir wissen es nicht. Und deshalb, mir bleibt an diesem vierten Sonntag, am vierten Advent, mir bleibt das Vorrecht, über das große Hochzeitsmahl mit euch zu sprechen. Und was muss geschehen? Advent ist ja eine Zeit, wir nennen es auch Ankunft. Ja, und Gott kam zu Weihnachten. Er kam in Bethlehem, in diesem Stall, er kam zur Welt als der Sohn aus dem Himmel gesandt und Jesus kommt wieder und das ist die gute Nachricht. Und ich möchte gerne mit euch heute Morgen fast wie eine Bibelarbeit, aber es wird nicht langweilig, mal durchgehen, ja, was muss geschehen? Und bis wir dann enden an dem Punkt, welche Konsequenz ergibt sich daraus für mich? Weil das muss eine Konsequenz haben, wenn es wirklich stimmt, dass ich irgendwann vor Jesus stehe und Rechenschaft ablege für mein Leben. Rechenschaft ablege für das, was ich hier auf dieser Erde gelebt habe. Und nein, keine Angst, wir ermuntern einander, sagt Paulus, mit diesen Worten, dazu kommen wir auch noch. Deshalb, es hat einen starken Ermutigungscharakter, aber ehrlich, Hand aufs Herz, es hat auch einen Hallo-Wach-Charakter. Und das ist bewusst und den möchte ich auch gerne und möchten wir gerne auch setzen an diesem Sonntag. Was kommt, was geschieht, was kann oder wie kann ich mich vorbereiten? Was ist meine Erwartung? Wir haben ein wunderbares Zeugnis gehört und Menschen haben Jesus gefunden. Und dann kann ich ja fragen, und jetzt? Und jetzt? Und dann? Was passiert dann? Das waren Fragen, die sich die Menschheitsgeschichte von Tag X, von Tag 1 an gestellt hat. Was kommt dann? Jeder Mensch hat eine Ahnung in sich, dass dieses Diesseits nicht alles sein kann. Jeder Mensch hat diese Ahnung und trägt auch eine gewisse Hoffnung, die damit einhergeht, in sich. Und wie gesagt, Advent bedeutet Ankunft. Komme an. Wir haben vorhin gesungen, wir schaffen Raum. Wie sehr möchten wir, dass Gott Raum hat in unserem Leben? Wie sehr möchten wir unseren Rucksack immer wieder leeren? Wie sehr wünschen wir uns, dass er das bestimmende Zentrum unseres Lebens ist in unserem Leben? Und wir haben zu Weihnachten, und das, ich nenne das nur und überspringe es dann, wir haben zu Weihnachten so viele gute Verheißungen, die uns gegeben worden sind. Und ich möchte starten mit einem Vers aus dem 2. Petrusbrief, 1. Kapitel, Vers 19. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Der Prophet Amos sagt, Gott tut nichts, außer dass er seinen Leuten, seinen Propheten vorher Bescheid sagt. Hey, wer ist froh unter uns, dass wir Menschen sind, die nicht einfach wie blind umhertappen, sondern dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit sein, sondern der wird ein gewisses Verständnis haben in seinem Herzen, auch durch Bibellesen. Das und das haben die Propheten gesagt. Bevor Weihnachten geschah, wurde die Geburt von Jesus, der Ort, die Umstände, alles dezidiert und detailliert vorausgesagt. Die ganz engen Bibellehrer, die sagen, es gibt Minimum 8 sehr grundlegende Weihnachtsprophetien. Die es ein bisschen weiternehmen, die sind bei 100 in die 20, die Bibelstellen, die man hindeuten könnte. Was möchte ich damit sagen? Dass das Wort Gottes sich selbst auslegt. Dass das Wort Gottes über sich selbst spricht. Und es lässt uns nicht im Unklaren. Und das können wir feiern. Darüber können wir jubeln, dass Gott uns nicht im Unklaren lässt. Ja, was kommt dann? Und das war ja auch eine Frage, die die Jünger gestellt haben. Jesus, come on. Jesus, mal Butter bei die Fische jetzt. Du redest von, du gehst und es ist gut, dass der Heilige Geist kommt und dann kommst du wieder und du kommst uns eine Wohnung zu bereiten. Wie ist es denn jetzt? Und Jesus sagt uns immer wieder und erklärt uns als seinen Nachfolgern, wenn du ein Nachfolger bist von Jesus, wie es sich verhält. Und deshalb Maranatha. Jesus, komme bald. Jede Prophetie ist wie ein Licht auf dem Berg, an das wir uns orientieren können. Jede Prophetie ist uns gegeben und gibt uns Auskunft auch über das, was kommt. Wir haben Offenbarung in seinem Wort. Wir haben Verständnis durch sein Wort. Und bevor ich jetzt in die Bibelstellen gehe, lass mich eins ganz zu Anfang sagen. Und wenn ich in die Bibelstellen gehe, du darfst dein Handy rausnehmen und die mitschreiben. Heute Morgen ja. Ich bin nicht irritiert, wenn du dann mit deinem Handy rumklapperst. Immer wieder höre ich, dass Menschen Angst haben vor dem Tod. Was, wie, wann, warum überhaupt? Und ich wünsche mir, dass du die heute Morgen verlierst, diese Angst. Respekt vielleicht, aber Angst nein. Weil Jesus ein für alle Mal die Kraft des Todes genommen hat durch seine Auferstehung. Seine Auferstehung bedeutet, dass die Auferstehung real ist. Er ist der Erste und es werden noch viele nachkommen. Und Jesus hat schon einen Plan. Und auch das ist genial. Er hat nicht nur einen Plan für dein Leben hier auf dieser Erde, sondern er hat einen Plan, wie das Ende sein wird. Und er ist sehr, sehr detailliert und sehr genau. Und die Bibel beschreibt es ganz genau. Das große Fest, um das geht es heute Morgen. Wir starten mit 1. Korinther 15, Vers 19 bis 23. Und dann sehen wir das Zeugnis von Paulus, wie er uns mit in seine Gedanken, wie er es verstanden hat, mit hineinnimmt. Er sagt, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden, und so wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Das heißt, es geht weiter. Es ist ein Anfang. Er ist der Anfänger und der Beender. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge: Christus zuerst, und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also, ist eine Trostbotschaft, eine Ermutigungsbotschaft. Tröstet euch gegenseitig mit diesen Worten: Der Herr kommt bald, Maranatha. Und die, die auf dieser Erde zu ihm gehören, die werden in Ewigkeit zu ihm gehören. Das ist der rote Faden, das ist die Botschaft, die wir an diesem Morgen gerne auch aussenden. Wie selbstverständlich predigt der Apostel Paulus über die Pläne Gottes. Und jetzt gucken wir an, was die Bibel sagt und wie das zu verstehen ist. Vielleicht habt ihr ein paar Fragezeichen: Wie ist denn das? Und wie ist denn das? Wer kommt denn jetzt zuerst? Und wer kommt denn dann? Und wer kommt mit Jesus? Was ist denn da gemeint? Und überhaupt. Wir fangen an im Johannes 14. Da sagt Jesus: Habt keine Angst. Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, und ich gehe voraus. Er geht voraus. Wenn ich vorausgehe, bedeutet das, ich komme nach. Ich komme hinterher. Hallo. Am Ende werdet ihr lächeln. Okay. Ich gehe voraus. Um was? Um euch einen Platz vorzubereiten. Ich meine, das ist mal ein Gedanke, oder? Gott geht und er sagt, es ist gut, dass ich gehe, dass der Heilige Geist kommt. Ja, aber er geht auch, um dir und mir, wenn du das möchtest, um uns einen Ort, einen Platz vorzubereiten. Ich meine, Gott selbst geht und bereitet uns, dir und mir, einen Platz. Wenn es nicht so wäre, sagt Jesus, weil die Jünger ihn vielleicht auch so angeguckt haben, wie ihr gerade. Hä? Hä? Jesus, wirklich? Stimmt das wirklich? Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Eine Ewigkeit, in der Ewigkeit mit dir. Wow, immer bei dir auf dem Schoß, sagte Johannes. Und Petrus sagte: Wow, tolle Diskussionsrunden mit dir, Jesus. Für immer. Und er sagt: Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid. Dort, wo ich bin, hier sehen wir den Herzschlag Jesu. Von Anfang der Schöpfung an, Gott wollte nicht allein sein. Und das betrifft nicht nur heute und hier, sondern das betrifft deine Zukunft genauso. Was geschieht nach dem Tod, das entscheidest du hier auf der Erde, wo du deine Zukunft, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Jesus schwärmt, ich kann das hören in meinen Ohren, als er das seinen Jüngern erzählt von den Wohnungen, weil er es ja kannte. Er hatte ja den Himmel, die Herrlichkeit schon verlassen. Er wusste, wie es aussieht. Und dann fängt er an: Ey Jungs, darf ich mal kurz schwärmen? Ich gehe und bereite euch eine Wohnung. Und das, hey, das sind kleine Hütten dagegen, der größte Palast. Ich gehe und ich bereite euch. Jesus lehrt uns, seine Wiederkunft. Er kommt, um alle Gläubigen in den Himmel zu holen. Und diesen Vorgang beschreibt die Bibel als Entrückung. Entrückung bedeutet entgegenkommen und entgegengerückt werden. Es findet ein Treffen irgendwie zwischen Himmel und Erde statt. In einem Nu, sagt Paulus, in einem Augenblick, so, in einem Atom, sagt der Grieche, in einem nicht zu ergreifenden Ding. Und Gott schafft das. Wie? Keine Ahnung. Ich meine, großartig, dieser Gedanke. Und hat es schon mal sowas gegeben? Hat es schon mal eine Entrückung gegeben? Millionenfach überhaupt noch nicht. Wie wir es dann sehen werden, was es gegeben hat, waren drei Menschen, die entrückt worden sind. Wir sehen Henoch, das ist ein bisschen jetzt für den Kopf. Henoch, 1. Mose 5, Vers 24, er sah den Tod nicht, er ist nicht gestorben, er wandelte, ist richtig cool die Bibelstelle, er wandelte mit Gott, vielleicht mit seinen Buddies, gehen wir zur Schule, er wandelte mit Gott, das war sein Markenzeichen. Mit wem bist du unterwegs? Er wandelte mit Gott. Tada, tada. Und dann, er war nicht mehr. Huch. Henoch. Henoch, wir wollen noch Fußball und Handball und alles. Er war nicht mehr. Und dann haben wir Elia, noch so ein cooler Typ, richtig mega Prophet im Alten Testament, 2. König 2, Vers 11. Wir sehen, er war mit seinem besten Freund unterwegs. Kennt jemand seinen besten Freund? Elisa. Er war mit seinem besten Freund unterwegs und dann kam ein Wagen vom Himmel, Express, besser als ICE, kam vom Himmel und hat ihn in den Himmel emporgehoben. Ich meine, strange, oder? Da ist jedes Star Wars, vergiss es. Jedes Narnia, vergiss es. Das ist real deal. Ab in den Himmel. Jetzt seid ihr ein bisschen begeisterter. Okay, gut, ihr seid ein bisschen begeisterter. Okay, und dann gab es Jesus, der auch in den Himmel verschwand. Wir nennen das auf dem Kirchenkalender Himmelfahrt. Meistens im Mai. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer, Engel, bei ihnen. Sie sagten: Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen. Genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Wie wird diese Entrückung ablaufen? Lest nochmal 1. Thessalonicher 4 und jetzt dürft ihr alle die Bibelstellen mitschreiben. Und zu Hause studieren, ihr habt so viel Zeit zu Weihnachten. Und nun, Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind. Und jetzt kommt wieder der Grund. Die gestorben sind. Wir haben vorhin das Lied gesungen, die, die uns schon vorausgegangen sind. Paulus nimmt den Faden auf und sagt ja, by the way, was ist mit denen, die schon gestorben sind? Und dann sagt er, ich möchte es euch sagen, warum? Damit ihr nicht traurig seid. Die, die im Herrn gestorben sind, das bedeutet, oder die Entschlafenen, das bedeutet, die auf dieser Erde eine Entscheidung getroffen haben, wie wir es in dem Zeugnis gehört haben. Ich vertraue mein Leben Jesus an. Das sind die, die in Christus entschlafen oder verstorben sind. Und damit ihr nicht traurig seid, die, die hier bleiben und nicht verstorben sind, wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Also schon hier macht Paulus eine Trennung zwischen den Menschen, die eine Hoffnung haben, eine begründete Hoffnung, weil sie an Christus glauben und sein Leben auf Christus, ihr Leben auf Christus bauen, und die, die keine Hoffnung haben. Frag mal jemanden, der nicht gläubig ist, nach dem ewigen Leben. Wir bekommen keine Antwort, wir bekommen, weiß ich auch nicht, oder wir bekommen, ja, ich weiß auch nicht, macht mich auch traurig, das Thema, weil ich es nicht weiß und was kommt dann und wie kommt es. Und Paulus sagt hier, ich möchte, dass ihr nicht traurig seid. Natürlich trauern wir um Menschen, wenn sie nicht mehr mit uns sind. Stimmt, oder? Wäre ja komisch, wenn nicht. Natürlich. Weihnachten besonders wahrscheinlich. Aber ich möchte nicht, dass ihr traurig seid ohne Hoffnung, sondern mit Hoffnung. Denn weil wir glauben, und jetzt kommt's, denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Das heißt, bevor Jesus uns, wenn ich überhaupt noch hier bin, vielleicht die Jüngeren, kann sein. Wir wissen es nicht. Paulus hat immer in wir geschrieben, weil er es erwartet hatte, ich bin dabei. Aber er dachte, okay, das läuft folgendermaßen ab. Die, die vor mir verstorben sind, die werden mit Jesus in einem ewigen Leib, die werden mit Jesus kommen und wir werden ihm entgegengerückt. Das ist Christus als Erster, dann die in Christus Verstorbenen. Und dann kommt er uns zu holen und wir rücken ihm entgegen. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Er sagt hier, ich möchte es belegen durch das, was Gott selbst gesagt hat. Denkt an die Prophetien. Gott hat darüber gesprochen. Gott selbst legt sich durch sein Wort aus. Er sagt hier Folgendes: Die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl, damit es keiner verpasst, unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Das ist Halligalli, tararada. Das ist laut. Und das ist unüberhörbar für die, die zu Christus gehören. Keine Angst, dass du es verpasst. Du wirst es nicht verpassen. Deinen Wecker verpasst du vielleicht oder stellst ihn immer auf Snooze. Aber das wirst du never ever verpassen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Hammer, großartig, aber sie werden nicht mit ihrem alten Buddy auferstehen. Das wäre ja gruselig. So, klapper, klapper, lauter Skelette im Himmel. Stellt euch das vor? Nein, stellen wir uns nicht vor, sondern in einem Nu verwandelt. Ah, großartig, das zu denken und Klarheit darüber zu haben. So läuft das ab. Wenn ein Mensch stirbt, ist die Seele schon bei Jesus. Die kann kein Bestatter bestatten. Versucht das mal. Sagte jeder Bestatter, kann ich nicht, geht nicht. Das, was in die Erde kommt, in welcher Form auch immer, ist der verstorbene Leib. Aber es gibt einen Auferstehungsleib. Gott sei Dank. So. Und mit ihnen zusammen werden wir, auch wir übrigens, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. 1. Korinther 15, 51. Was ich damit sagen will, liebe Brüder, Schwestern, ist, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Der vergängliche Körper, den wir jetzt haben, kann nicht ewig leben. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Das heißt, Paulus hat erwartet, dass die, die seine Briefe lesen, die werden nicht alle sterben. Die sind dann hier auf der Erde, wenn Jesus wiederkommt. Große Frage, wer darf dabei sein? Wer ist dabei? Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Wir glauben nicht an eine Christianisierung oder Hauptsache, du hast die richtige Kirchenzugehörigkeit, sondern du brauchst eine Herzensbeziehung zu Jesus Christus. Du brauchst eine deine Vertrauensbeziehung zu Jesus und genau das sagt Markus hier. Du brauchst eine Entscheidung zum Glauben. Epheserbrief 5, Vers 27 sagt uns, Jesus kommt, um sich eine Braut zu holen, eine Gemeinde zu holen, wie heißt es, ohne Flecken und ohne Runzeln. Ich meine, deshalb wirkt Gott in unserem Leben auf dieser Welt. Das ist der Grund. Falls du dich mal gefragt hast, wieso ist das hier manchmal so anstrengend? Weil Jesus kommt, um sich eine Braut zu holen, ohne Flecken und ohne Runzeln. Und Kosmetika im Sinne der Bibel ist Buße und Umkehr. Ohne Flecken, ohne Runzeln, ein versöhntes Leben. Und nicht perfekt und nicht vollkommen, das meine ich nicht. Aber versöhnt und ohne schlechtes Gewissen. Ich lebe mit meinem Gott ohne schlechtes Gewissen, so viel an mir ist. Kann ich in den Spiegel gucken und sagen, mir ist nicht alles gelungen, überhaupt nicht. Immer wieder kam ich an Punkte, an denen ich Gnade und Vergebung brauchte. Aber so viel an mir ist, ich habe immer mein Herz reingegeben und mein Herz gehört dem einen. Und dieser eine hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Darum geht es nicht um Perfektion und sonst was, sondern dass wir wissen, ich bin mit dem Richtigen unterwegs auf dieser Welt. Und deshalb, Jesus kommt für eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln. Jesaja sagt uns und malt es uns vor Augen, wir werden den König sehen in seiner Schönheit. Hey, auf was wartet die Braut? Auf den Bräutigam. Auf was wartet der Bräutigam am Altar, wenn er da wartet? Wann kommt sie? Wie sieht sie aus? Er wartet auf seine Braut. Und was hat die Braut gemacht? Die Monate und Wochen und vielleicht Jahre davor sich vorbereitet oder aktiv. Du kommst doch nicht in deinen Arbeitsklamotten zu deiner eigenen Hochzeit. Geht schon. Und stinkend.
Hat mal jemand ein Deo?
Das machst du nicht, oder? Okay, haben wir da Übereinstimmung. Ja, gut. Und es ist interessant, sehen so viele, kann ich gar nicht alles nennen, Beispiele in der Bibel, wenn Menschen Gott begegnen, sie haben alte Dinge in Ordnung gebracht. Einer genannt Zachäus. Was für ein Hero. Jesus kam zu ihm ins Haus. Er ersetzte alles doppelt und vierfach, nicht dreifach, vierfach zurück. Alles, sofort. Weil Gott ihn bewegt hat. Nächste Frage, ist es ein trennendes Ereignis? Wir haben gesagt, die keine Hoffnung haben und die Hoffnung haben. Die an Christus glauben, die nicht an Christus glauben. Da sagt Jesus was sehr Interessantes. Zwei Männer werden zusammen auf dem Feld arbeiten. Einer wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen werden in der Mühle Mehl mahlen. Eine wird mitgenommen, die andere zurückgelassen. Deshalb haltet euch bereit. Bereit. Denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Das wissen wir nicht. Und lassen wir die Finger von allen komischen Lehren, die uns sagen, dann und dann und so und das. Wir wissen es nicht. Jesus sagt, ich weiß es nicht. Dann, wenn es soweit ist, das sagt er. Und natürlich wollten die Jünger das wissen. Und jetzt, was erwartet uns danach? Und jetzt komme ich zu dem Hochzeitsfest im Himmel. Das große Fest. Nein, es ist nicht das Ende, aber danach kommt es zu diesem Hochzeitsfest. Wir werden vom Glauben zum Schauen kommen. Und erstmal, um die vorige Frage noch klar zu beantworten, es ist ein trennendes Ereignis. Die Entrückung macht eine Trennung zwischen denen, die Gott vertrauen, die Jesus als ihren Erlöser und ihren Herrn angenommen haben und denen, die es nicht getan haben, die sich geweigert haben, die es immer besser wussten, die gesagt haben, so gut kann es doch gar nicht sein, die niemals die Kurve zu einem Ja gefunden haben. Und wie es bei jedem Fest, wenn ich hier eingeladen bin, es gibt auch hier ein zu spät. Sorry, und ich möchte niemandem das Mittagessen verderben, aber das gehört dazu. Es gibt ein zu spät. Wenn ich zum Geburtstag eingeladen bin, sagen wir mal Montag, morgen eingeladen, zum Kaffee und ich latsch da am Dienstag rein, dann heißt es zu spät. Der Geburtstag ist vorbei. Ja, aber hier, mein Geschenk. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Und das ist keine Willkür, weil die Einladung ergehen an jeden Menschen, die Einladung des Himmels. Jesus ist für alle Menschen gekommen. Und jeder Mensch hat eine Ahnung von dieser Realität, dass da der Schöpfer auf sie wartet. Jeder Mensch, ob im Urwald oder in der Zivilisation, wie wir das nennen, jeder Mensch hat eine Ahnung von Ewigkeit in seinem Herzen, so sagt es der Prediger Salomo. Und deshalb, was erwartet uns danach? Das ist das Hochzeitsfest im Himmel. Nein, und es ist nicht das Gericht und es ist nicht das endgültige Gericht, sondern von der Entrückung das Hochzeitsmahl des Lammes. Da heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden. Das ist ein Zeichen für Reinheit, für Gerechtigkeit. Denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Und der Engel sagte, schreib auf, glücklich sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes Worte, die wahr und zuverlässig sind. Alle sind eingeladen und manche lassen sich nicht einladen. Aber alle sind eingeladen. Vom Himmel her, vom Schöpfer her sind alle eingeladen. Und dann gibt es die, sehen wir auch in einem Gleichnis, was Jesus erzählt in Matthäus 22. Ach, ich habe jetzt einen Ochsen gekauft. Hey, ich habe meinen neuen Lambo in meiner Garage. Oder hey, ich will erstmal abhängen mit meinen Freunden, deshalb kann ich nicht kommen. Weißt du, das Fußballspiel, ich habe gerade ein Ticket gekriegt. Deine Einladung war zwar früher, ich weiß, aber jetzt habe ich so ein Ticket da gekriegt. Fürs Endspiel. Ich gehe erst mal dahin. Und wenn wir dieses Gleichnis verstehen wollen, ist es ja so, dass damals im Orient der Gastgeber immer wieder eingeladen hat, von Zeit zu Zeit. Und dann hat er nicht nur eingeladen, sondern er hat den Menschen auch die Kleider, die sie zu dem Fest anziehen sollten, vorbeigebracht. Fragt mich nicht, wie das logistisch alles ging. Auf jeden Fall war es so. Und wie wir wissen, das sind die Kleider der Gerechtigkeit in unserem Leben. Das sind die Kleider der Erlösung und Errettung, die Jesus uns geben möchte, wenn wir zu ihm gehören. Und deshalb, die sind eingeladen. Alle sind eingeladen, nicht alle lassen sich einladen. Und letzter Gedanke, ich lasse jetzt alles aus. Wir müssen mal eine Serie darüber starten, glaube ich. Hey, was ist die Konsequenz? Oder welche Konsequenz ziehst du daraus? Was ist deine Konsequenz, dass Jesus wiederkommt? Dass er die Realität ist? Dass er der Stern ist, nach dem wir uns ausstrecken und an denen wir uns orientieren. Es war ja nicht nur der niedliche Stern von Bethlehem, jetzt sehen wir alles voller Sterne, sondern er ist der Stern, der uns den Weg weisen möchte. Und wisst ihr, wenn immer anderes so viel wichtiger ist, wenn immer alles andere wichtiger ist, dann verpassen wir, worauf es im Leben ankommt. Wie diese Menschen im Gleichnis, die gesagt haben, mein Ochse ist mir wichtiger, mein Auto ist mir wichtiger, das ist mir wichtiger. Das ist mir wichtiger. Der Petrus, und damit schließe ich, der hat Folgendes gesagt. Und ich empfinde das als sehr ernst. Und wir wissen, und vielleicht wenn es jetzt bei dir triggert, ja, kommt jetzt doch auf Werke drauf an. Was ist das, was Johannes hier meint? Nee. Da geht es nicht um deine Erlösung. Da geht es auch nicht um deine Errettung. Du bist errettet. Und du bist erlöst. Und dennoch werden wir Rechenschaft ablegen müssen. Und dieses Wort des Gerichtes ist griechisches Wort Bema. Und da geht es nicht um, wir sägen den einen ab und den anderen promoten wir, sondern da geht es darum, das ist ein Bild der Olympischen Spiele, altes, antikes Griechenland. Da wurden die Sieger gekrönt. Kennt ihr diese Bilder, ne? Mit diesen Kränzen? Und die Offenbarung spricht über diese Kränze. Und darum geht es. Aber ich kann noch nicht leben wie die Axt im Walde und dann sagen, ja, wir haben ja einen gnädigen Gott. Das ist traurig. Und dann sagt Paulus, Petrus, wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird. Und nach dem Hochzeitsmahl, dann kommen ja noch viele andere oder einige andere Dinge. Und das letzte Gericht, was wir jüngstes Gericht nennen, dann werden die alle Toten auch auferstehen. Und dann wird die Trennung sichtbar. Dieser dritte Teller hier, für wen steht er in deinem Leben? Da sitzt Jesus in der Mitte und du sitzt da. Für wen ist der dritte Teller? Für nächstes Jahr? Für wen ist der dritte Teller? Für wen wollen wir anfangen, unsere Knie zu beugen und zu dem Gott zu beten, der Himmel und Erde geschaffen hat und diesen Menschen, den wir auf dem Herzen tragen, geschaffen hat und sagen, Jesus, ich gebe dir keine Ruhe, bis dieser Mensch zur Errettung kommt, zu dir findet. Deshalb, vielleicht habt ihr euch schon gefragt, dass der dritte Teller steht genau deswegen da. Für wen ist der dritte Teller? Für wen möchtest du beten im nächsten Jahr und erleben, dass dieses Wunder, von dem wir auch heute Morgen gehört haben, in Norbert und Barbara, dass dieses Wunder im Herzen geschehen kann? Und da sagt Paulus, Petrus. Wenn wir es wissen, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen? Wie viel mehr? Das ist eine Verantwortung. Wenn ich es weiß, dann habe ich eine Verantwortung. Ich kann nicht sagen, ich wusste es nicht. Ich weiß es. Jesus kommt. Wie bereiten wir uns vor, wenn wir auf eine Hochzeit gehen? Wir takeln uns auf. Wir schminken uns. Also Männer nicht, aber Frauen. Die Männer ziehen ihren besten Anzug an, bestenfalls. Wir alle machen uns doch schon natürlicherweise Gedanken, was ziehen wir denn an, beziehungsweise was ist denn unser Geschenk, was wir mitnehmen? Wollen wir den braunen Schein oder den grünen oder den gelben? Wir machen uns Gedanken. Wie oft denken wir daran, dass die Wiederkunft von Jesus genauso Realität ist? Wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist? Und heilig ist, werd bitte nicht komisch und antworte nur noch mit Bibelversen, sondern heilig bedeutet, ich bin für Gott da. Ich bin für Gott abgesondert. Mein Leben gehört Gott. Das bedeutet heilig. Ich bin abgesondert. Ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt. Ihr sollt diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen. Den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Warum? Vers 13, wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Bemüht euch. Die Elberfelder Übersetzung sagt, befleißigt euch. Und manchmal höre ich dann, wie manche sagen, ja, wir machen ja hier nichts aus Werksgerechtigkeit, oder? Nee, wie kommst du denn darauf? Aber wenn ich das erwarte, dann bin ich fleißig und setze alles dran. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Befleißigt euch, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles wartet. Und denkt daran, Gott wartet, damit alle Menschen gerettet werden können. Der dritte Teller. Das ist sein Herz, das ist seine Leidenschaft, das ist seine Geduld mit uns Menschen. Dass er immer noch an die Menschen glaubt, die wir schon längst aufgegeben haben. und wo unser Gebet oft den Unterschied setzen kann. Und wollen wir gemeinsam heute Morgen aufstehen? Ich habe noch 23 Punkte. Nein, wir wollen jetzt aufstehen. Ich habe noch 23 Punkte, aber wir stehen jetzt auf. Und danke für eure Geduld. Eigentlich ganz ernst, danke. Uns war es so wichtig, das zu setzen, diesen Impuls. Und euch in eine Weihnachten hineinzubringen, mal darüber nachzudenken, Maranatha. Was bedeutet das für mich? Was folgt für mich daraus? Ein heiliges Leben zu leben, das Gott ehrt. Und das wünschen wir uns so sehr, Jesus. Können wir einen Moment nehmen, wo du das ganz persönlich machst an deinem Platz? Was ist dein daraus an diesem Morgen? Jesus, wir danken dir für diese Hoffnung auf die Herrlichkeit. Auf diese Gewissheit, das große Festmahl im Himmel. Ich werde den König sehen in seiner Schönheit. Alles verblasst. Kein Geschrei, keine Tränen, keine Krankheit, kein Schmerz. Was für ein großartiger Kompass. Und wir beugen unsere Knie heute Morgen und wir legen dir alles zu deinen Füßen, Jesus. Und danken dir, dass du wiederkommst. Und lass uns kluge Menschen sein, die die Zeit auf dieser Erde auskaufen, kluge Entscheidungen treffen. Ein Leben führen, was dir gefällt. Dinge loslassen, die dir nicht gefallen. Dinge neu aufnehmen, die wir verlassen haben. Gehorsam. Nachfolge. Hier sind wir, Jesus. Danke für Segen. Danke für ein anderes Weihnachten. Danke. Danke, dass wir dich erwarten. Danke für den Morgenstern in unserem Herzen. Danke, Jesus. Und vielleicht bist du hier. Herr, und du könntest noch nicht sagen, wo du die Ewigkeit verbringst. Ich möchte dir Gelegenheit geben heute Morgen, das ganz fest zu machen, dein Leben Jesus anzuvertrauen oder wieder neu anzuvertrauen. Zu sagen, ich, und nicht aus Angst, oh, dann hoffe ich, ich bin irgendwie dabei, sondern hey, weil du heute Morgen etwas verstanden hast, es ist deinem Schöpfer geht es um dich, dass du ihm Raum schenkst in dir, dass du seine Einladung annimmst. Und wenn du das bist heute Morgen, würde gerne für dich beten. Wir würden gerne für dich beten. Ich bitte dich, dass du mir kurz deine Hand zeigst. Dankeschön, wenn dich das betrifft. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Er sagt, it's me. Es bin ich. Ich muss mein Leben mit Jesus in Ordnung bringen. Dankeschön. Jesus, ich danke dir für die Menschen, die gesagt haben, hier bin ich. Danke für neues Leben. Und Jesus, wir beten, dass sie dich erleben. Und Gemeinde, ich weiß, Zeit ist schon längst ab, aber lasst uns diese Menschen begleiten zu Jesus. Das ist die Entscheidung des Universums. Wo verbringst du deine Ewigkeit? Weil es beeinflusst, wie du heute lebst. Und lass uns diese Menschen begleiten, die gesagt haben, hier bin ich, Jesus. Und die, die sich vielleicht auch gar nicht getraut haben, dass wir sie begleiten nach Haus. Lasst uns gemeinsam beten. Ich bete kurz vor, bitte bete doch nach. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Und ich danke dir für Weihnachten. Das Wort wurde Fleisch. Du bist Mensch geworden für mich. Und du bietest mir Versöhnung mit dem Vater an. Und ich empfange deine Vergebung heute Morgen. Du stehst vor meiner Tür und du klopfst an. Und ich öffne dir die Tür zu meinem Herzen. Sei willkommen, Herr Jesus. Danke für dein neues Leben. Danke für Vergebung und Versöhnung. Ich bin jetzt dein. Amen, Amen, Amen. Yes.